In der heutigen Folge geht es um einen weltweit agierenden Bierkonzern, mit dem Sie mit Sicherheit schon mehrfach Berührungspunkte hatten. Außerdem sprechen wir über den Prittstift und das Persil-Waschmittel und schauen gemeinsam in den US-Bundesstaat Wyoming. Stichwort Jackson Hole.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, und auch heute am Dienstag, den 19.08.2025, starten wir wie gewohnt mit dem Rückblick in eine Börsenwoche, ja, die eigentlich nicht großartig spektakulär verlief, ja, aber dennoch auch ein paar Rekorde zu verzeichnen hatte. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Berichtssaison, die neigt sich mittlerweile auch dem Ende entgegen. Circa 90% der Unternehmen aus dem S&P 500 haben mittlerweile Zahlen bekannt gegeben. Ich glaube, im Großen und Ganzen besser als erwartet.
Doch wirklich gut, ne?
Gute Zahlen, gute Ausblicke auch. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ein paar große, allen voran natürlich Nvidia, kommen in den nächsten Tagen noch. Ja, würde aber sagen, wir starten erstmal mit der Wochenperformance der einzelnen Indizes aus der letzten Woche und starten mit dem DAX. Der DAX schloss auf Wochenbasis bei 0,81% im Plus und einem Punktestand von 24.359 Punkten. Also gar nicht so ganz weit weg vom Allzeithoch aus Juli, welcher bei 24.550 Punkten notiert. Kurzer Blick in die USA. Der S&P 500 konnte ebenfalls ein leichtes Plus von 0,94 verzeichnen. Der technologielastige Nasdaq lag auch im Plus bei 0,43%. Ja, und ich glaube, man konnte unterm Strich dann doch von einer sehr guten, geschmeidigen Woche mit relativ wenig Vola an den bekannten Indizes dann auch sprechen. Und wenn wir den Blick ein bisschen weiten, ich habe es gerade schon angedeutet, André, können sogar neue Rekordstände vermeldet werden. Also der MSCI World Index, der S&P 500, der Nasdaq als auch der japanische Nikkei sind auf All-Time-Highs geklettert. Vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bekannt und so bewusst. Die Indizes haben im Laufe des Jahres nach den extremen Verwerfungen im April rund um die Zollthematiken dann ja jetzt gemessen im laufenden Jahr circa 10-13% plus gemacht, ja, aber mit einem Zusatz, das gemessen in der Lokalwährung, also auch beim MSCI World in US-Dollar gemessen. Ja. Wenn wir das mal in Euro beziffern, trübt sich das Bild dann, glaube ich, schon relativ dramatisch ein. Da liegt der S&P 500 bei minus 2,5% im laufenden Jahr, der Nasdaq und der MSCI World gleich auf bei circa 0,5% im Plus, also schon echt krass, echt Wahnsinn, was dieser Währungseffekt in diesem Jahr ausmacht, André,
ja,
oder?
Ja, der ist ja auch ein echt Rieseneffekt gewesen. Also auch historisch gesehen, die Entwicklung, die wir da auf Währungsseite gesehen haben.
Du bist ja schon ein paar Tage länger an den Börsen unterwegs. Ja. Das ist schon außergewöhnlich,
ne? Habe ich auch so noch nicht gesehen. Also ich glaube, wir haben immer noch 12% Währungseffekt, also Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro. Und das merkst du in den Indizes einfach als Euro-Anleger relativ deutlich, ne?
Genau. Und das, obwohl du irgendwo dann, deswegen war ich sogar auch relativ verdutzt, als ich gelesen habe, All-Time-Highs in verschiedenen Indizes, in Euro gemessen, für uns Euro-Anleger sind wir noch relativ weit weg, ne?
Ja, ja. Doch, absolut. Ja, und Nikkei, auch ganz interessant, da schaut man auch nicht so regelmäßig hin, ne, dass genau. Wir da ein All-Time-High gesehen haben. Das letzte Hoch ist, glaube ich, schon ein paar Jahre oder auch so Jahrzehnte her, ne?
Genau, ich glaube, im laufenden Jahr hatten wir mal ein All-Time-High, aber davor lange, lange Jahre nicht, ne? Irgendwie 1990, die Ecke 1989.
Ah, ist wach geküsst, der Aktienmarkt dort.
Genau, ja. Also da hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Calls mit verschiedenen Anlageverwaltungsgesellschaften, die dann auch sagen, rosige Aussichten auch für Japan, ne?
Mhm. Ja.
Gucken, wo da die Reise weiter hingeht. Blick kurz auf die Zinsen. Da die 10-jährige Bundesanleihe ist im Wochenverlauf leicht gestiegen auf nun 2,77. Die Treasuries aus den USA. Ja, nach leichtem Rücklauf zu Wochenmitte sind sie dann wieder zum Ende der Woche gestiegen und liegen bei 4,33. Und da, André, gab es, glaube ich, auch noch ein paar volkswirtschaftliche Daten aus den USA, ja, wo wir dann auch irgendwie diese Zinsentwicklung mit begründen können. Ne?
Ja, genau. Wir hatten da so ein paar Wirtschaftsdaten aus den Staaten. Ich starte mal mit den Erzeugerpreisen am vergangenen Donnerstag. Und die sind unerwartet stark gestiegen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Juli im Vergleich um 3,3% zu. Volkswirte hat mit einem Anstieg der Jahresrate gerechnet, waren aber im Schnitt nur von 2,5% ausgegangen. Und die Erzeugerpreise haben natürlich Einfluss auf die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.
Ja, und das hat damit dann zu tun, weil das hinten raus die Zinsen auch wieder in den Märkten dann gestiegen sind. Das ist genau dann diese Ableitung, Zinssenkung dann doch nicht so schnell und hart wie eingangs mal eingepreist. Ne?
Genau, und am Dienstag waren dann schon die US-Verbraucherpreise und die hatten dann den anderen Effekt, den du vorhin auf der Zinsseite beschrieben hast. Die Inflationszahlen hatten so ein Doppelgesicht. Bei 2,7% im Jahresvergleich steht die Gesamtrate der US-Teuerung im Juli. Das ist eigentlich noch ein bisschen niedriger als die 2,8, die erwartet wurden. Die Kernrate, wo die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel rausgerechnet werden, die sprang stärker als erwartet nach oben. Da waren es dann 3,1%, hatten die Volkswirte weniger erwartet. Ne? Und das hatte dann im ersten Moment dann eher den
Im ersten Moment wurde schon auf die normale Inflationszahl dann geschaut, dass wir unter Erwartung war, trotz Zollthematik und Zollhickhack. Aber der zweite Blick ging dann auf die Kerninflation und die war dann halt höher als erwartet. Von daher auch, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, diffiziles Bild dann auch von der Zinsseite, von der volkswirtschaftlichen Seite her bezüglich der weiteren Zinsentwicklung. Ne?
Ja, genau. Und Erzeugerpreise hatten wir gerade. Wir hatten aber auch die Einfuhrpreise, die wurden am Freitag gemeldet. Und die Preise von den in die USA importierten Güter, die sind im Juli leicht gesunken. Im Jahresvergleich gingen die Importpreise um 0,2% zurück. Das wurde auch so erwartet. Und das mündet natürlich alles an dem Verbrauchervertrauen. Und da hatten wir am Freitag dann das Verbrauchervertrauen, was gemeldet wurde. Und die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August unerwartet eingetrübt. Das von der Uni Michigan erhobene Konsumklima fiel um 3,1 Punkte auf 58,6. Die Volkswirte hatten noch mit einem leichten Anstieg auf 62 Punkte gerechnet und das ist der erste Rückgang seit April. Und die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich damit relativ deutlich und ist zurückzuführen auf die zurückgekommenen Inflationssorgen, so kommentierte das zumindest die Leiterin der Umfrage. Okay.
Also schon durchaus spannend, ne? Was dann auch der Markt dann interpretiert, wie er diese Informationen dann aufnimmt. Ich glaube, werde ich gleich noch mal im Ausblick drauf zu sprechen kommen, der Markt wartet auf ein Event in der laufenden Woche, Freitag, Jackson Hole-Tagung in den USA, da wird Jerome Powell sprechen, weitere Zinsentwicklung dann nochmal. Ja, zumindest den Weg ebnen gegebenenfalls für weitere Zinssenkungen. Und da werden genau diese Daten, die du gerade vorgetragen hast, dann auch Bestandteil genau dieser Rede sein, ne?
Ja, genau. Und wenn man da nochmal ins Konsumvertrauen reinschaut, die Inflationserwartung der Verbraucher, das ist der Punkt, der auch deutlich angestiegen ist. Auf Sicht von einem Jahr legte sie von 4,5% im Vormonat auf 4,9% zu. Und das hat die Volkswirte schon ein Stück weit überrascht, dass dort ja der Konsument wirklich dann auch diese Inflationserwartung hat. Und ich bin mal gespannt. Der Markt preist ja schon dort Zinssenkungen ein, was die amerikanischen Notenbanken angeht.
Relativ sicher sogar, ne, für September.
Genau, ja. Bisher haben sie ja die Füße stillgehalten. Wird nochmal spannend werden. Ja. Ne?
Ich glaube, jetzt circa vor einem Jahr, Jackson Hole-Tagung, hat Powell dann auch den Weg geebnet für diese große Zinssenkung, 0,5%. Mal gucken, wo es dann jetzt hingeht. Ja. Ne?
Ja. Aber wir hatten auch ganz interessante Meldungen von der Unternehmensseite. Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht erwarb die Gesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, im zweiten Quartal 5 Millionen Aktien von United Health im Gegenwert von 1,6 Milliarden US-Dollar. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Papieren von United Health ist das zwar eine geringe Beteiligung. Bei Berkshire ist es, glaube ich, mittlerweile die
Position 18.
Position 18.
19, also schon, 18 irgendwie so, ne?
Ja. Ja. Genau, und es wird ja mal so sehr genau verfolgt, was Buffett oder Berkshire letztendlich dann auch anpackt. Ist ja doch sehr antizyklisch unterwegs und mit einem sehr guten Track Record in der Vergangenheit,
also was er angepackt hat. Dickste Position immer noch Apple, hat aber auch relativ stark reduziert, aber immer noch weiterhin die größte Position im Portfolio.
Ja, immer noch mit über 20%. Ja. Ne? Er hat auch, oder Berkshire hat auch in Lennar und D.R. Horton investiert, also zwei Immobilien Produzenten, Immobilienkonzerne in den Staaten. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen so Zinsmeinung abzulesen. Ja. Die würden auch von eher sinkenden Zinsen profitieren. Also
vielleicht gerade noch ein antizyklischer Kauf, gerade noch vielleicht. Ne?
Ja. Ja. Also passt eigentlich auch auf die Zinsmeinung, die wir gerade skizziert haben. Ja, Berkshire besaß 2006 bis 2009 schon mal United Health Aktien. War damals schon mal mit 1,2 Millionen Aktien investiert, bevor Buffett 2010 im Zuge eines allgemeinen Rückzugs aus der Krankenversicherungsbranche alle Anteile verkauft hat. Und als bekannt wurde, dass Berkshire zugeschlagen hat, hat das natürlich auch einen Impact auf den Kurs von United Health gehabt. Der ist am Freitag über 10% nach oben geschlossen, genau.
Aber vorher auch schon geschrumpft, ne? Zumindest in den letzten Wochen.
Ja,
ne?
Ja, ja, genau. Aber das hat nochmal so einen besonders positiven
Turnaround
Impuls
vielleicht
gegeben. Ja, und auf das Treffen von Trump und Putin in Alaska, beziehungsweise das gestrige Treffen der Europäer mit Trump und Zelensky, ich glaube, das brauchen wir hier nur kurz erwähnen. Es hatte bisher keinen nennenswerten Einfluss auf das Marktgeschehen. Die erneut aufgekommene Hoffnung auf einen Frieden bzw. eine Waffenruhe in der Ukraine lässt sich heute ein Stück weit an den Kursen der Rüstungsaktien ablesen. Na, da gibt es nochmal.
Thema Frieden wird gespielt, ne? Die Frieden Rüstungsaktie, gespielt, wenn ich mal nach links gucke, minus 4, minus 5, minus 6%, die bekannten. Ne? Ja.
Ja, genau. Ja, das so zum Rückblick nochmal ergänzend. Du hast noch zwei andere Anlageklassen.
Genau, ich schließe nochmal eben dann den Rückblick mit Gold und den Kryptowährungen. Also Gold hat in der letzten Woche leicht nachgeben müssen und lag zum Wochenablauf bei knapp minus 2% und einem Stand von 3.335 US-Dollar pro Feinunze. Vielleicht auch da Thema Frieden. Ja. Und die Kryptos, da komme ich jetzt abschließend zu, hier war in der letzten Woche ebenfalls, ja, durchaus Bewegung drin. Der Bitcoin konnte unterm Strich leicht um 0,4% zulegen und steht zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade aktuell irgendwo bei 115.000 US-Dollar pro Bitcoin. Hat aber in der letzten Woche mit 124.553 US-Dollar auch wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Ja, danach, wie gesagt, wieder ein bisschen korrigiert. Und André, der 30.09. kommt näher. Und sind mit unserer Deadline für unsere Wette Details veröffentlicht. Wir danach, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wo da die Reise weiter hingeht. Und ich glaube, das war es erstmal zum Rückblick. Wir kommen dann zu den Unternehmensnachrichten. Also gerade irgendwie zu Anfang gesagt, relativ unspektakuläre Woche, aber ich dann höre oder sehe, Alltime Highs links und rechts des Atlantiks plus beim Bitcoin, dann war es vielleicht auch nicht ganz so unbedeutend. Ne?
Ja.
Du kommst.
Ich starte mit den Unternehmen.
Ja.
Genau, Sommer, Sonne, Ferien. Egal, ob das Reiseziel Belgien, Brasilien oder Südafrika heißt, nahezu in allen Teilen der Erde kann ich Bier von Anheuser-Busch InBev bekommen. Der belgische Brauereiriese aus Leuven ist gemessen am Umsatz und Bierausstoß der größte Brauereikonzern weltweit und vereint über 200 Brauereien in mehr als 50 Ländern mit über 500 globalen und lokalen Marken im Portfolio. Eins von vier verkauften Bieren weltweit kommt immer von AB InBev. Also die sind schon wirklich, kommt man gar nicht als
Biertrinker rum, ne?
Vorbei. Ne? Genau. Naja, und die globalen bekannten Marken sind zum Beispiel Budweiser, Corona oder auch Stella Artois, wenn ich das richtig ausspreche. Dazu kommen die lokalen Mega-Brands wie Aguila in Kolumbien.
Natürlich, ja,
genau,
danke.
Der Adler, ja. Der Adler aus Kolumbien. Cass Fresh in Korea oder vielleicht bekannter Jupiler in Belgien. In Deutschland vereint AB InBev die Marken Beck's, Diebels, Franziskaner, Weißbier, Hakebeck, Hasseröder, Löwenbräu, Spaten und noch weitere
Schon
Marken.
Schon spannend, ne? Ja.
Also wirklich
Riesenunternehmen.
Riesenunternehmen. Ja, also man kommt nur ganz schwer an AB InBev vorbei. Naja, und das Unternehmen hat jüngst auch Zahlen zum Q2 vorgelegt. Diese waren insgesamt recht ordentlich. Allerdings hat der Konzern weiterhin mit einer schwachen Nachfrage nach Bier zu kämpfen. Vor allem in China und Brasilien konsumierten die Verbraucher weniger. Anders als von den Analysten erwartet, vermeldete der Hersteller einen Absatzrückgang. Dank Einsparungen allerdings einen Gewinn. Regional gesehen verzeichnet der Konzern beim Bierabsatz nur in Mittelamerika und in der EMEA-Region ein kleines Plus. Die deutlichsten Einbußen gab es in Südamerika und in der Asien-Pazifik-Region.
Ich hätte gedacht, auch hier in Europa. Also man liest ja auch dann hier in Deutschland, dass die Brauereien dann auch schon zu kämpfen haben, dort die Umsätze teils deutlich zurückgehen. Ne?
Da kann ich dir gleich nochmal einen Satz zu sagen.
Ja.
Jetzt noch mal, wir gehen noch mal nach Südamerika.
Sorry fürs Reingrätschen.
Macht ja nichts. Allein in Brasilien, wo AB InBev Marken wie Brahma und Skol vertreibt, brachen die Bierverkäufe um 9% ein. Das Land ist zwar generell ein Schwachpunkt für Brauereien, doch AB InBev hinkt dort im Markt hinterher. Und der Konzern selbst begründet das mit dem schlechten Wetter. Also schlechtes Wetter in Brasilien hat auch Einfluss auf europäische
Sommer, Sonne, Sonnenschein, ne?
Ja, genau. In China, einem weiteren Markt, da ist wegen der gesunkenen Konsumfreude der Menschen, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, sind die Volumina auch deutlich zurückgegangen, lagen auch deutlich unter den Erwartungen. Die einzige Ausnahme bleibt Nordamerika, wo ein konzertweit ein dünnes organisches Plus verzeichnet werden konnte. Und du hast gerade hier Deutschland angesprochen. Das ist so, in Deutschland trinken immer weniger Bier, also wenn Alkohol enthalten ist. Die deutschen Bierproduzenten, die Bierproduktion geht schon kontinuierlich seit Jahren zurück. Und bekannte Gründe für diesen abnehmenden Konsum sind die alternde Gesellschaft sowie auch der Trend zu einem gesundheitsbewussteren Lebensstil, ne, und geänderten Konsumgewohnheiten der jüngeren Menschen.
Ja, und du hast gerade im Nebensatz gesagt, wenn Alkohol enthalten ist. Ich glaube, da geht der Trend, ja. Wirst du bestimmt auch noch mit dabei haben, da geht der Trend schon hin. Weil ich jetzt auch, krass, ich war irgendwie vor, wie lange ist der, 3-4 Monaten in Südspanien, da irgendwie ein alkoholfreies Ersatzprodukt zu bekommen, ist gar nicht so ganz einfach. Ist hier in Deutschland wirklich en vogue, ne?
Ja. Genau, Lichtblick bleibt die Entwicklung in diesen alkoholfreien Sorten. Im vergangenen Jahr wurden mit 579 Millionen Litern fast doppelt so viel alkoholfreie Biere produziert wie noch vor 10 Jahren. Mhm. Der Marktanteil beträgt inzwischen 9%. Das heißt, jedes 10. Bier in Deutschland ist alkoholfrei.
Ja. Oh, ja. Und in der Tendenz ganz klar steigend mit Sicherheit.
Ja, und in der Gastronomie liegt dieser alkoholfreie Anteil sogar noch höher. Es gibt da so einen Kollegs-Biermonitor, der Bestellungen aus dem Gastgewerbe auswertet. Demnach wurde in der Gastronomie im ersten Halbjahr jedes 8. Bier in einer alkoholfreien Variante bestellt. Mhm. Vorreiter ist der eigentlich weinselige Südwesten in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist schon fast jedes 4. Bier alkoholfrei.
Ja. Interessante Infos.
Ja. Aber nochmal zurück zu AB InBev. Mit Blick auf den hohen freien Cashflow dürfte das Unternehmen die Nettoverschuldung schrittweise weiter drücken können und auch zugleich attraktive Aktionärsauszahlungen vornehmen können, also in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Und die Aktie, die liegt seit Jahresbeginn noch gute 10% vorn, notiert gerade bei 53 Euro. Unsere DZ-Bank hat nach Vorlage der Zahlen zum Q2 den fairen Wert von 70 Euro leicht auf 68 Euro nach unten angepasst, sieht aber trotz der schwindenden Lust auf Bier weiteres Kurspotenzial. Über die letzten 5 Jahre gesehen ist mit einem Plus von 18% damit nur eine relativ überschaubare Performance für die Aktionäre zu erzielen gewesen. Mhm. Ja, so viel mal zu AmBev. Was hast du mitgebracht?
Ich glaube, ein bisschen spannender. Also AmBev ein bisschen spannender als das Unternehmen, was ich habe. Geht irgendwo um Klebstoffe oder Waschmittel. Also ich rede jetzt über Henkel. Also gegründet 1876 von Fritz Henkel. Ist heute ja ein internationaler Konzern mit Hauptsitz in Düsseldorf und ist in 2 Kernbereichen aktiv. Ich habe es gerade eigentlich schon angedeutet. Zum einen das Adhesive Technologies, also wo Henkel mit Marken wie Loctite, Patex oder Pritt weltweit führend im Klebstoffgeschäft ist. Und zum anderen Consumer Brands, zu denen bekannte Namen wie Persil, Somat, Priel, Schwarzkopf, Schauma oder Fahrgehören. Also ich glaube auch jedem von uns bekannt, vielleicht nicht jedem bekannt, dass diese Marken zu Henkel gehören. Deswegen finde ich es dann doch ganz spannend, Henkel auch mal mit drin zu haben im Podcast. Also diese Kombination aus Konsumgüterkonzern und Industriezulieferer macht Henkel in der deutschen Unternehmenslandschaft durchaus einzigartig. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein paar interessante und wissenswerte Infos, bevor wir auf die bekanntgegebenen Zahlen schauen. Also Persil war 1907 das weltweit erste selbstständige Waschmittel. Es ersparte den Menschen das mühsame Auskochen und Schrubben der Wäsche, ja, und veränderte den Alltag bis heute grundlegend. Und ein weiteres Highlight: 1969 brachte Henkel mit dem Prittstift den ersten Klebestift auf den Markt, inspiriert von der Funktionsweise eines Lippenstifts. Und der Kleber, ja, wird mittlerweile in über 120 Ländern verkauft.
Und jeder Klebestift heißt Prittstift, ne?
Ja. Ja, ist wie bei Ceva, ne?
Ja, beim Tempo, genau.
Ja, genau, ja. Ja, und obwohl Henkel heute ein DAX-Konzern ist, bleibt es ein echtes Familienunternehmen. Die Henkel-Familie hält immer noch mit knapp 62% die Mehrheit der stimmberechtigten Aktien und damit die Kontrolle über ein Unternehmen, ja, das längst global agiert. Nun aber zum Zahlenwerk. Also im zweiten Quartal legte der Konzern organisch um 0,9% zu und verfehlte die Markterwartung damit minimal, während das Klebstoffgeschäft mit einem Wachstum von 1,3% etwas schwächer abschnitt als erhofft, zeigte sich der Consumer Brands Bereich leicht besser als erwartet. Und besonders erfreulich die Sparten Laundry und Hair, die im Auftaktquartal noch stark unter Lagerabbau, Logistikproblemen und Lieferengpässen gelitten haben, erholten sich spürbar. Mhm. Ein klar positives Signal lieferte die Profitabilität. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im ersten Halbjahr auf 15,5%, lag damit relativ deutlich über den Analystenschätzungen. Haupttreiber waren dort Einsparungen sowie eine stärkere Fokussierung auf margenstarke Produkte im Konsumentengeschäft. Beim Ausblick zeigt sich der Vorstand etwas vorsichtiger. Das Umsatzziel für 2025 wurde auf ein organisches Wachstum von 1-2% reduziert, nachdem man vorher noch von 1,5-3,5% gesprochen hatte. Gleichzeitig wurde jedoch die Margenprognose leicht nach oben korrigiert und liegt nun bei 14,5-15,5%. Die DZ-Bank hat das Kaufen-Urteil bestätigt. Das Kursziel liegt bei 90 Euro. Der aktuelle Kurs circa bei knapp über 70 Euro. Eine Dividende zahlt Henkel auch. Die Dividendenrendite steht bei aktuell 3%. Und der Aktienkurs hat sich in der letzten Woche aufgrund der Zahlen nicht großartig verändert. Also die Zahlen lagen anscheinend irgendwo im Bereich des Erwartbaren. Dass Henkel jetzt nicht unbedingt als Highflyer der letzten Jahre bekannt ist, zeigt aber der Chartverlauf. Also der DAX liegt im Jahresverlauf bei 22% im Plus, wohingegen Henkel bei minus 13% liegt. Also schon eine starke Underperformance. Und auch auf 5 Jahre besticht die Aktie nicht unbedingt mit Stärke. Auf 5 Jahre liegt die Aktie bei minus 6,8%. Also ich glaube, man kann da schon festhalten, dass Henkel, also das Unternehmen, schon operativ gesund ist, ein Weltmarktführer ist, aber das geringe Wachstum im Konsumgeschäft, ja, plus Risiken an der Klebstoffsparte und schon auch eine durchaus sehr konservative Unternehmensführung, die Aktie gebremst haben in den letzten Jahren. Und viele Anleger haben dann eher auf dynamischere Titel im IT-Bereich etc., auf Anbell vielleicht, gesetzt. Und vielleicht noch ein letzter Satz, vielleicht weil gerade Henkel so unbeliebt ist und war, ist die Aktie im Moment vergleichsweise günstig bewertet. Das KGV liegt bei relativ günstigen 13. Also von daher mal schauen, ob dann vielleicht getrieben durch irgendwie Produktinnovation oder sonstiges dann doch mal mehr zugegriffen wird und die Aktie dann irgendwann vielleicht auch mal ein Hoch erlebt. Die letzten Jahre sahen eher mau aus. Das zu Henkel. Ich glaube, Henkel hatten wir bisher noch gar nicht im Podcast. Vielleicht nochmal ganz interessant, vor allem, wenn man dann die Marken dahinter.
Ja, viele Marken, die wir heute hatten. Ne? Ist echt interessant, da mal hinterzuschauen. Ne?
Genau. Ne? Und die ganz, ganz, ganz großen Highflyer dieser Aktienwelt haben jetzt in der letzten Woche ja auch nicht ihre Zahlen präsentiert. Von daher vielleicht auch mal ganz gut, mal links und rechts zu schauen. Ne? André, wir kommen zum regionalen Teil. Wir bleiben in Deutschland und ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, hier direkt am Campus in Gescher, ne?
Genau. Wie viele von Ihnen wissen, sitzen wir ja gerade hier am Campus in Gescher, im Develop Campus, sprechen im Podcast ein. Unser Team vom For Private Banking hat hier das Headquarter in Gescher und auf dem Campusgelände herrschte Ende der letzten Woche geselliges Treiben. Es gab ein solarbetriebenes Riesenrad, Liveband, DJ und Foodtrucks.
Das war echt krass, ich habe gedacht, ich träume. Als ich hier morgens hingefahren bin, ich glaube Donnerstag war es oder Freitag, ja. Donnerstag, stand hier auf einmal ein Riesenrad.
Ja. Fragt man sich schon, was ist da los? Ja, und wie auch schon Wirtschaft aktuell berichtete, feierte Develop auf dem Campus mit 500 Gästen ein Sommerfest. Gründer und langjähriger Vorstand Christoph Pliete verabschiedete sich mit diesem Fest nach 33 Jahren offiziell aus der operativen Führung in den Aufsichtsrat, in den er bereits im Januar gewechselt ist. Dank innovativer Ideen, Unternehmergeist und einem wertschätzenden, zukunftsorientierten Führungsstil sei es Pliete gelungen, eine Organisation von mehr als 1000 Mitarbeitenden aufzubauen, wie Develop in einer Pressemitteilung mitteilte. Ja, und auf 33 Jahre Develop blickte Christoph Pliete beim Sommerfest zurück. Es waren Freunde, ehemalige Wegbegleiter, Mitarbeiter da, Familien waren geladen. Und die Entwicklung der letzten Jahre ist schon echt beeindruckend. So beschreibt Develop sich als international agierendes und stark regional verwurzeltes Unternehmen, welches die Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen europaweit vorantreibt. Also auch das Thema KI, Digitalisierung und das hier aus Gescher, aus unserer Region.
Ja, spannend, ne?
Wirklich absolut spannend und ein Vorzeigeprojekt.
Ja, wir sind ja hier auch in der Kantine dann häufiger mal zu Gast, wenn wir zum Mittag essen. Und man merkt schon so ein bisschen, ja, so ein Vibe einfach des Unternehmens, ein IT-Unternehmen, ein bisschen konträr zu uns als Bank, aber ja, durchaus spannend, und
ja,
innovativ.
Ja, ja, genau. Naja, und bleibt natürlich da nur, ja, auf weiterhin gute Nachbarschaft.
So ist es.
Genau, weiterhin gutes Gelingen.
Trinken wir ein Bier von Ambev heute Abend nochmal drauf, ja, ne? Genau, dann komme ich zum Ausblick und wir schauen in die volkswirtschaftlichen Daten, die jetzt in dieser Woche anstehen. Da haben wir am Mittwoch einmal die Verbraucherpreise aus Großbritannien, dann Donnerstag dann Tag der PMIs, also Frühindikatoren zur Wirtschaftsentwicklung hier in Europa, also Frankreich, Deutschland, Europa als solches, USA, auch durchaus interessant für die Aktienmärkte. Und Donnerstag auch noch, was haben wir noch, Konsumentenvertrauen in Europa. Am Freitag dann die Verbraucherpreise aus Japan, aber viel, viel wichtiger, also da, wo der Markt jetzt neben den PMIs drauf schaut, ist Jackson Hole, ich hatte gerade schon davon gesprochen, 16 Uhr europäischer Zeit am Freitag. Weitere Infos zur Zinsentwicklung, die erwartet werden, jährliches Treffen von Zentralbankern, Finanzexperten und Ökonomen, findet seit 1978 statt, einmal im Jahr. Also von daher, da wird der Markt ganz klar drauf schauen. Von der Unternehmensseite, ich habe es auch ganz zu Anfang schon gesagt, etwas ruhiger. Wir haben ein paar Einzelhändler, die ihre Zahlen veröffentlichen aus den USA, also Home Depot heute noch, was haben wir morgen, auch Target Einzelhandel und am Donnerstag Walmart Einzelhändler. Daneben haben wir noch Estee Lauder am Mittwoch, CTS Eventim am Donnerstag, also da nicht die ganz, ganz, ganz großen. Das größte Unternehmen der Welt, Nvidia, ist dann übernächste Woche dran am 27.08. und da habe ich jetzt auch nochmal eine Marktkapitalisierungszahl gehört, von April bis heute Marktwert verdoppelt von 2,2 Billionen US-Dollar auf 4,4 Billionen US-Dollar, also auch super viel Erwartung an Nvidia. Das wird Impact haben auf den KI-Markt bzw. auf den gesamten Markt. Ja, aber da sind wir noch nicht, das ist erst übernächste Woche und von daher würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Gerne weiterhin abonnieren, weiterempfehlen, Feedback schreiben an podcast@vrprivatebanking.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Woche
Ihnen. Alles Gute für Sie. Bis dann. Dahin.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.